check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work.
Und willkommen zur 43. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Wir sind nicht mehr die Antwort. Bei mir sind wie immer die Jennifer.
Hallo.
Und der Christoph.
Hallo zusammen.
Ob irgendjemandem mal aufgefallen ist, dass ich eigentlich nicht sag, wer ich bin.
Ach so, bin, ja.
Aber ey, es ist
eigentlich nicht vorgestellt werden, oder?
Jetzt, zum Glück ist ja eine ausreichende Distanz dazwischen. Promi, ey, hör mir auf.
Ja. Man sucht sich das nicht aus.
Ja, ja, ja.
Nee. Ach. Als ob das eine Entscheidung wäre. Nee, nee.
Okay, genau. Genau. Mir wurde ja des Öfteren Sendungsbewusstsein unterstellt und ich stehe immer so ein bisschen daneben und denke mir, aber warum? Also, es hätte doch jeder machen können. Ja. Bitte keine Hinweise aller, aber es hat nicht jeder gemacht, ja. Das stört nur.
Schön. Naja, das ist auf jeden Fall Thomas, der da spricht, ach, über ja, die Einleitung. Ja,
genau, genau.
Aber das wusstet ihr ja.
Genau, genau. Rocky ist auch da irgendwo bestimmt.
Rocky habe ich rausgeworfen, aber genau, er ist hier in der Wohnung, also quasi mit dabei.
Ja. Ja. Apropos Sendungsbewusstsein, das fällt mir ein. Ich habe gerade vorhin eine E-Mail bekommen, die mich zu einer Redaktion zum Thema zur Erstellung eines Online-Selbstlernkurses bei der Bayerischen Lehrerfortbildung eingeladen hat, weil ich da mal so hingeschrieben habe und erzählt habe, dass ich so Sachen mit Podcasten mache und die so, oh, sie haben Ahnung, kommst du doch mal. Und mein persönlicher Humorwitz daran ist, diese Einladung wurde mir zugeschickt und meiner Schulleitung, ohne dass ich denen was vorher gesagt habe.
Ah, sehr gut, okay. Und was wird jetzt daraus? Was wird jetzt daraus?
Ja, ich fahre dann halt zur Akademie für Lehrerbildung und Personalförderung in Dillingen, ja, auf Kosten des Staates am Anfang des Schuljahres und dann, also zu dem Zeitpunkt, als das, wenn das hier das Publikum hört, habe ich das wahrscheinlich schon getan. Mhm. Und darf dann meinen Input geben, wie man Menschen zum Beispiel halt besser, ja, welche Methodiken man so mit Podcast machen kann. Also zum Beispiel halt so eine verteilte Gruppenarbeit, ja, wo man dann die so einen Podcast produziert und so. Und
okay.
Ja, also so Sachen mache ich ja auch in der Schule, ne? Ich sage halt zu den Leuten, ihr macht eine Gruppenarbeit und dann nehmt ihr das als Podcast auf und so. Was heißt, eigentlich ist es ja kein Podcast, ne? Sondern es ist eine Audioaufnahme, aber man muss halt immer Podcast sagen, damit die Leute das Gefühl haben, dass es modern ist. Wenn ich meinen hehren Nerd-Anspruch da durchsetzen würde, ist nichts, was da gemacht wird, ein Podcast, weil ich dann schreiend daneben stünde und sage, und wo ist hier der RSS-Feed, ihr Idioten? Aber das bringt ja nichts, also, ne? Aber so solche Ideen. Tatsächlich schwebt mir aber etwas vor, wo man auch die Schülerschaft dazu anleiten könnte, tatsächlich einen Podcast zu machen, also etwas mit mehreren Folgen, das dann in die Öffentlichkeit kommt oder so, weil da kann man natürlich produktiv sehr gut nach vorne gehen. So, okay, weg hiervon, hin zu Getränken.
Fang noch mal an, Thomas.
Ich habe eine mittlerweile leere Flasche zuckerfreien Almdudler hier stehen.
Ah.
Es ist so eine Enttäuschung, oder?
Es geht noch. Noch verträglich.
Ich trinke was Pinkes.
Ist ein Schirmchen drin?
Nein. Und es ist auch sonst, also bis auf die Tatsache, dass es pink ist, es ist total langweilig. Es ist die Kirschvariante von meinem Sportler-Eistee quasi. Also so zuckerfreies Sportgetränk. Und es schmeckt wie ich Capri Sonne Kirsche erinnere. Aber verlasst euch da nicht drauf. Das ist wie, wenn ich sage, es schmeckt nach Hühnchen. Könnte sein, könnte aber auch, keine Ahnung, was komplett anderes sein. Aber es ist pink und ich dachte, ich erwähne es, weil, dass ich etwas trinke, was eine andere Farbe hat als Kaffee schwarz oder Tee schwarz oder durchsichtig wie Wasser, ist, glaube ich, eine Meldung wert.
Ja, das stimmt, finde ich auch. Jetzt bin ich interessiert. Mal gucken.
Kannst du es gerne Donnerstag probieren?
Ja, warum habe ich das Gefühl, dass das eigentlich pervers ist?
So, ich weiß, also kommt drauf an, ob man auf so künstlichen Kirschgeschmack steht, ne?
Oh, scheiße, auf den stehe ich.
Ja, sorry.
Schmeckt ja ein bisschen rein, wie diese kleinen Kirschlollis, die es früher in Supermarktkassen
gab. Ja, ja.
Hier, ja, genau.
Und, das ist ja der Prototyp jedes...
Ja. Capri-Sonne schmeckt, finde ich, als würde man die auflösen, diese kleinen Lutscher.
Ja, stimmt.
Und ich muss zugeben, ich mache mir das extra verdünnt, weil ich es dann doch, also so hart im Nehmen bin ich dann doch nicht. Ich such's mal raus. Das Lied, der Liter Konzentrat kostet 11 Euro irgendwas. Daraus kriegt man unglaublich viel raus.
Okay. Es gibt ja diese, es gibt ja diese Geheimwaffe für Lehrkräfte mit Stimmproblemen im Winter, Gelory Voice.
Oh ja.
Und das hat auch so ein, also das Original Gelory Voice hatte so einen Kirschgeschmack. So einen coolen.
Das Angino Revoice, was ich hier rumfliegen habe, auch, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, es ist der Geschmack dafür halt.
Ja, das Geile ist, dass ich dann irgendwie 2 Jahre später in der Apotheke stand und meinte, ich hätte gern das. Und die so, ja, die haben diversifiziert. Möchten Sie Cassis? Ja, möchten Sie Cassis-Kirsche oder irgendwie noch oder irgendwie noch was Drittes? Und ich dachte mir so, das ist jetzt nicht wahr.
Ich wollte das Originalprodukt. Ist es denn so schwer?
Genau. Ich möchte das Gefühl meiner Kindheit.
An alle Hörenden empfehlen, die eventuell singen, zum Beispiel in einem Chor oder so. Da ist das auch, wenn man gerade viele Proben am Stück hat, wirklich, wirklich hilfreich. Ja. Also, ja, also immer bei Stimmbelastung eigentlich.
Genau, das
was macht das eigentlich?
Das
also
ist,
was ist das?
Da ist Hyaluronsäure drin, meines Wissens. Und das ist einfach, das ist einfach, du tust das in den Mund. Und das schäumt so auf und dann schluckst du halt den Schaum und der Schaum coatet so deine Stimmenlippen.
Oh, und die Hyaluronsäure bindet das Wasser aus der Spucke quasi und befeuchtet dann meine Stimmbänder.
Siehst du, du hast mehr Ahnung als ich, der es benutzt.
Oh, das
legt sich halt im Prinzip so ein Film hinten im Rachenbereich da so hin.
Ich merke mir das mal. Das heißt halt, wenn du heiser bist und trotzdem viel reden musst, ne, wie das in unseren Berufen ja hin und wieder so ist, dann kommst du damit halt auch mal durch den Tag. Wobei meine Einstellung zu, ich bin heiser und kann nicht anständig reden mittlerweile ist, dass ich da genau einen Satz am Tag rede und das ist guten Tag, ich bin krank.
Mhm. Ja, ich spreche auch aus Prinzip, wenn ich heiser bin, spreche ich gar nicht.
Genau.
Weil bei mir dauert das ewig, bis das abheilt.
Ja, ich habe ja gerne mal, ich habe mich früher mit Erkältung weitaus mehr gestresst, als ich das heutzutage tue, ja. Also, und habe interessanterweise die positive Erfahrung gemacht, dass wenn man dann 3 Tage daheim bleibt, man schneller wieder fitter ist und damit leistungsfähiger.
Das kann ich leider nicht bestätigen für mich. Es ist vollkommen egal, was ich tue, es dauert alles gleich lange. Was super frustrierend ist und mich auch leider nicht wirklich motiviert, meine Arbeit sich hinten auftürmen zu lassen, sondern ich weiß, wenn ich jetzt halt durchziehe, ist genau so lange und am Ende wartet nicht ein Bergarbeit auf mich.
Aber du verschleppst nicht dann auch Dinge nicht. Also so
tue ich so auch nicht.
Ja,
dauert alles gleich lange.
Ja, das ist
dauert
Luxus.
Bei mir halt immer lange.
Also das ist
so dauert immer, eine Erkältung dauert 14 Tage bis 3 Wochen, egal.
Okay, das ist dann kein Luxus mehr.
Ja. Nein.
Wenn die Folge hier rauskommt, dann ist auch schon voll Erkältungssaison, ne?
Genau. Liebes.
Ja, wobei ich sitze ja immer noch drin. Und
das wird sich da auch bis die Folge rauskommt, nicht ändern. Mhm.
Richtig, oder? Bis auf meine Verteidigung habe ich keine Termine mit Menschen.
Mhm.
Und ich glaube, da ist noch nicht Erkältungszeit und die waren auch alle nicht weg oder so. Von daher geringes Risiko und Abstand müssen sie auch noch halten und all so ein Kram.
Ich wollte gerade fragen, gibt's zur Verteidigung die Poolnudeln mit?
Nee, aber wir haben, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich habe den größten Raum des Instituts und wir sitzen quasi jeder in einer Ecke.
Okay. Und damit man sich besser versteht, hat jeder ein Mikrofon.
Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sind sehr wenig Leute angekündigt und es ist sehr viel Platz, es wird sehr, sehr seltsam.
Ja, nein. Wir sind ja dann so ein bisschen gespannt, wie meine Realität dann aussieht. Mal gucken.
Ich habe gelesen, bei euch wird Maskenpflicht durchgesetzt?
Nein.
Nein, auch nicht?
Nein, also wir sind irgendwie in den bayerischen Sommerferien noch bei der Aufnahme, aber wir haben die entsprechenden Dokumente schon erhalten. Es gibt drei Level, also es gibt eigentlich 3,5 Level für die Schulen, aber Level 1,5 ist bescheuert. Level 1 ist Maskengebot auf dem Gang, jedenfalls ist das das Letzte, was ich hatte. Und normaler Schulalltag im Klassenraum, keine Vermischung von Gruppen bitte, Dankeschön. Ja, also dass man dann wenigstens, weißt du, dass du wenigstens sagen kannst, okay, hier habe ich 30 Mann, die saßen den ganzen Tag zusammen, hier hat jetzt jemand Symptome, ihr geht mal geschlossen für eine Woche in Quarantäne. Ne? Mhm. So zu hören als Vorschlag irgendwann schon vor 3-4 Monaten bei Drosten, was jetzt erstmal okay ist. Level 1,5, wie gesagt, da sage ich mal, das wird halt einfach nicht passieren, ist dann Maskenpflicht im Klassenraum. Es ist halt einfach nur bescheuert, ja. Also das ist die bescheuertste Variante, das zu machen, weil du kannst halt gleich Level 2 machen und Level 2 ist halt halbierte Klassen, Abstandsregelung, Maskenpflicht auf dem Gang und die andere Hälfte dann immer digital und dann switchst du halt pro Woche hin und her und die Schulen müssen dafür jetzt schon planen. Und Level 4 ist fuck, 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 fuck und alle sitzen wieder vor ihrem Rechner und hübsch daheim und bewegen sich nicht.
Ja, das haben wir, glaube ich, relativ bald. So ist meine These.
Ja, meine auch.
Wissen wir, liebes Publikum, wenn ihr diese Folge hört, datet uns doch mal ab.
Ja. Wie, genau, ist es hatten wir recht oder nicht?
Genau, hatten wir recht oder nicht. Ja. Und bitte nicht nur auf Twitter schreiben oder nicht. So. Gut. Ja, aber jetzt haben wir ja noch ganz viel Freizeit und deswegen.
Warte, erst muss ich aber noch.
Moment! Christoph, trink doch!
Christoph, trink.
Du hast mich vorletzte Folge schon übergangen. Habe ich genau gemerkt. Nee, nicht schlimm.
Du musst jetzt noch sagen, dass es nur an dir liegt. Dann wird es auch wirklich perfekt ist.
Tatsächlich trinke ich den Teekanne japanisches Kirschblütenfest. Also ich reihe mich in dieses Simrise Kirscharoma Thema ein, als Eistee. Genau, der funktioniert sehr gut als Eistee und braucht meines Erachtens dann auch keine Süßung mehr.
Den hast du mir ja auch mal empfohlen, als ich meinte, ich brauche für die Thermoskanne einen Tee, den ich nicht süßen muss.
Ah ja,
und stimmt. Ich bin ja normalerweise ein Fan des gesüßten Tees, ne? Und ich habe den ohne Zucker getrunken und dachte mir so, ne, tu selbst ich keinen Zucker mehr rein.
Ja, wobei, also er ist, glaube ich, wirklich eigentlich ungesüßt, aber ich finde, er funktioniert einfach ganz gut so. Naja, zurück zum, also nein, also hin zum Thema, Thomas.
Genau, hin zur Goldenen Brücke, aber aktuell haben wir ja noch Freizeit, so. Ja, der Groan war schon vor 2 Minuten, deswegen können wir jetzt gleich anfangen. Freizeit ist das Thema. Ja, wer hat es denn angeschleppt?
Jennifer hat es vorgeschlagen, genau.
Wir hatten bei der Redaktionssitzung auch noch andere Themen, und dachten uns dann, ach nee, das passt doch eigentlich ganz gut. Warum denn Freizeit?
Warum Freizeit? Also ich finde ja, die Unterscheidung, erstmal finde ich die Unterscheidung von Freizeit und Arbeit ganz interessant. Und ich habe mich letztens mal damit beschäftigt, woher eigentlich Hobby kommt, weil ich vor, ich glaube, 2 Semestern, das muss vor 2 Semestern gewesen sein, da war ich mit meinen Studierenden im Archiv für Arbeiterkultur hier in Hannover. Und da ging es unter anderem darum, warum Rugby für Linden, also Hannover-Linden, so wichtig war. Weil nämlich Arbeiter damals kein Fußball spielen durften.
Du hast mich im Anschluss gefragt, ne? Irgendwie in dem Kontext auch, ob ich
das. Ja, genau, wusste, ich habe dich danach gefragt. Weil Fußball ist nämlich ein Adelssport und Rugby ist ein Pöbelsport. Und ArbeiterInnen waren ja damals auch in eigenen Vereinen organisiert, in denen sie ihren Hobbys und Freizeitbeschäftigungen nachgingen, weil die anderen Clubs nicht Arbeiter exklusiv waren. Und man würde ja denken, ja, dann ist eigentlich ja auch egal, weil es Freizeit, da macht ja jeder seins und so. ganz so unpolitisch und gesellschaftlich unwichtig ist es dann halt aber doch nicht.
Mhm.
Wer wie seine Freizeit verbringt und ob und wie er oder sie das darf oder nicht darf. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Fußball früher so ein Elitending war.
Das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm. Aber Rugby und Hannover war doch irgendwie auch irgendwas mit Königshof und so, ne? Weil das ja, also weil das hannoversche Adelsgeschlecht mit dem englischen Königshof verbandelt ist und so, war da irgendwie die Arbeitshypothese zumindest, dass das auch miteinander zu tun hat, warum es so überdurchschnittlich viele Rugby-Vereine in Hannover gibt. Meine ich, irgendwie so.
Ich kann noch mal ganz kurz sagen, der erste Arbeiterturnverein hier war von 1898.
Mhm.
Und ich gucke gerade, der hieß Vorwärts Linden.
Vorwärts Linden.
Und ich
sehr gut.
Versuche gerade rauszufinden. Erster Weltkrieg, ja gut. Ach so, die Arbeiterverbände hatten dann auch Vorträge und Vorleseabende und so. Also das war genauso wie mit den anderen Clubs. Das waren nicht nur Sportclubs, sondern auch immer politische und Gemeinschaftsdinge. Ich suche gerade nach dem...
Gerade im Fußball zieht sich das ja auch noch bis heute teilweise durch, ne? Also so die... Manche Fußballvereine gehören ja zu manchen politischen Ausrichtungen und andere halt nicht und so, genau.
Ich hatte letztes Jahr...
Ich suche gerade nach dem ersten Fußballverein.
Ja, ich hatte letztes Jahr im Seminar... In meinem Seminarfach, da war unser Thema Berlin, kam ein Schüler auf mich zu und meinte so, ja, er möchte gerne was zum Thema Fußball machen. Da habe ich gesagt, naja, ich habe da ein hübsches Thema für Sie, weil ich ja so ein stranger Typ bin und so eine Scheiße dann einfach so weiß. Vergleichen Sie doch mal die Fankulturen von Hertha BSC und Eisern Union. Und das war dann auch sehr spannend, weil er ist natürlich auf die Ergebnisse gekommen, die ich so mir so dachte. Ne? Also Union ist halt so dieser der Ostverein und der auch so ein bisschen anti gegen alles ist. Ne? Die sind so ein bisschen wie St. Pauli. Ne? St. Pauli ist ja auch so stramm links, ja so und antirassistisch und lauter sowas. Und Hertha halt nicht und so. Ja? Ja. Also da hattest du das auch, wobei da nicht so die Arbeitersache drin war. Aber ich meine...
Ja, und auch so richtig Köpenick ist Union Berlin und so, ne? Das ist nochmal irgendwie ein bisschen was anderes.
Ich kenne das ja noch selber aus der eigenen Jugend, ne? Also mein Vater war zum Beispiel beim... Also der Handballverein in Eisenach, bevor der dann mal irgendwie THSV hieß, ne? Hieß der Motor, ne? nach der AWE-Fabrik.
Ich liebe die Ostnamen von Vereinen, die sind einfach großartig.
Dynamo Dresden. Ne?
So. Ja, Turbine Leipzig und so, ja. Also, gibt es ja einiges.
Gibt es
Turbine Leipzig,
Und der Überverein war der ASV, der Armeesportverein. Da gab es so hübsche braune... Trainingsanzüge mit so entsprechenden Logos. Findet ihr dann in der Wikipedia. Finde ich in der Wikipedia, findet ihr dann in den Shownotes. Ja. Also das ist schon ganz, ganz spannend. Ja. Genau.
Zum Thema Freizeit.
Ich finde leider den ersten Fußballverein nicht, aber es gab hier in meiner Gegend einen der ersten Arbeiterfußballvereine, in denen dann auch nur Leute Fußball spielen durften, die hier wohnten. Mhm. Es war ein Arbeiter.
Richtig lokal begrenzt, das ist ja witzig. Ja.
Du musstest hier in der Straße wohnen.
Ah, ja.
Ja, der Armeesportverein hieß übrigens tatsächlich auch noch Vorwärts, also das hieß dann ASV Vorwärts.
Ja. Ach, ist schon schön, ne?
Das ist herausgegangen anscheinend aus der Sportvereinigung Sturmvogel. Ich wünsche viel Spaß damit. Das
Mein Heimat
Arbeiterfußball mit in die Shownotes. Mhm. Vorwärts heißen nämlich tatsächlich sehr, sehr viele Arbeiterfußballvereine.
Ja.
Mhm. Ja, ne, zu DDR-Zeiten war das ja auch so eine Sache. Also das war aber auch natürlich, ne, so ein bisschen organisierte Freizeit.
Mhm. Mhm.
Sind das noch so organisierte Freizeit heutzutage? Also, meine Freizeit,
ich glaube, es ist ein bisschen defragmentiert, oder? Bei manchen ist es ganz krass, je nachdem, wie eng das Verhältnis zu den ausgeübten Hobbys ist und wie strukturiert das ist. Mhm. Und manche haben gar keine Struktur in ihrer Freizeit.
Ja, aber es gibt ja jetzt noch viel so Vereinszeug, ne? Also hier Freiwillige Feuerwehr und so. Das ist zum Beispiel bei uns hier ganz, ganz, ganz ordentlich mit dabei.
Wobei das nimmt ab, ne?
Ja.
Das nimmt extrem ab.
Und das ist auch kritisch, weil das ist die Infrastruktur.
Ja.
Ich kann mal ganz kurz, ich hole mal wieder mein Jugendstudie-Ding raus. Da steht drin, wie viele von den jungen Erwachsenen überhaupt noch in solchen Engagements sind. Moment.
Also anekdotenempirisch wurde mir zumindest für Niedersachsen letzte Woche Dienstag erzählt, dass immerhin noch 72%, meine ich, der Jugendlichen in, ich vermute, überwiegend Sportvereinen organisiert sind, sofern das stimmt, aber ne, with a grain of salt, so, also ein bisschen mit Vorsicht genießen, finde ich das noch recht ordentlich, aber es nimmt ab. Aber das können wir eigentlich für alle Organisationsformen in der Moderne beobachten. Und manchmal wird es stärker diskutiert und manchmal halt weniger. Aber es sind weniger Leute in Parteien, es sind weniger Leute in Vereinen, es sind weniger Leute in der Kirche. Also Mitglieder.
Also 72% klingt extrem viel. 72%
fand ich irgendwie auch
in den 80er Jahren noch, und da wurde der Abgesang auf Vereine angefangen. Wenn das jetzt noch 72% wäre, fresse ich einen Besen.
Fände ich auch interessant.
Ja, also ich weiß, dass wir hier in Bayern zumindest schon länger ein Problem mit dem freiwilligen Engagement junger Menschen haben, weil im Zuge der G8-Umstellung, in der übrigens wieder zurückgenommenen G8-Umstellung, ja, weil ne, wir müssen es ja mal ausprobieren, damit wir es dann scheiße finden. Man könnte es ja auch richtig machen, sprach dann der Thüringer. Thüringer hat seit Beginn der Zeit G8 und immer noch G8, aber ja, okay.
Das war auch immer meine These, G8 ist schon möglich, man muss sich nur halt vorher einmal vernünftig Gedanken machen, dann geht es schon.
Jetzt, hallo, das ist das Bayerische Kultusministerium, müssen wir jegliche solche Probleme haben. Es könnte sein, dass ich ein bisschen bezahlt werde, um sowas zu sagen. Aber die, jetzt denkt sich das halbe Publikum, das hält dich doch ansonsten nicht auf. Nee, also.
Wollte zahlen.
Ja. Lass mich noch schnell.
Mach erst zu Ende.
Genau. Also, hier in Bayern aufgrund des G8 gibt es jetzt immer mehr Nachmittagsunterricht. In der Sekundarstufe 1 auch.
Mhm.
Und das führte dazu, dass halt die Vereine echte Probleme bekommen haben, weil halt die Jugend natürlich da wegbricht. Ne? Wenn du auf einmal zweimal die Woche bis 16 Uhr Schule hast, dann kannst du halt nicht irgendwie regelmäßig in Sportverein oder so, oder dann clashen da Dinge.
Mhm.
Ne? Und nachdem ja die Lehrkräfte dann auch noch so enthusiastische Menschen sind und dich dann mit Hausaufgaben überschütten, ja, hast du dann halt echt so ein Organisationsproblem. Und das haben so die Stadtjugendringe und so, ne, die dann so die Dachvereine sind. Das wurde echt gemerkt, dass da halt das Engagement und die Menge der Menschen durchaus nachlässt, weil halt auch einfach da der Druck höher wird.
Jennifer, meine Rede, ich erzähle das immer wieder, weil es hier auch viel Thema ist und gerade diese Nachmittagsangebote an Schulen häufig auch von Vereinen durchgeführt werden, aber trotzdem sehe ich persönlich das extrem kritisch, weil die Einbindung von Jugendlichen dann irgendwann fast nur noch über die Organisation Schule erfolgt und kaum noch über Parallelinstitutionen. Und zumindest in meiner Kindheit und Jugend war es so, dass meine Vereinsmitgliedschaften und meine Sportbetätigung und auch andere Hobbys immer dazu geführt haben, dass ich zumindest ein bisschen soziale Durchmischung erlebt habe. Ansonsten hätte ich meinen Sport noch an der Schule gehabt, dann hätte ich halt die ganze Zeit in meinem Viertel in dem Gymnasium rumgehangen und eben wäre dann nur mit den Menschen in Kontakt gewesen. Und natürlich ist das auch in Sportvereinen keine Komplettdurchmischung, weil da nicht alle gleichermaßen partizipieren, aber immerhin ein bisschen. Und deswegen sehe ich diese Ganztagsschulprojekte unter den Bedingungen ziemlich kritisch, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, also es ist halt auch Schule bleibt Schule, ne? Und auch die Räumlichkeit ist da wichtig. So, Zahlen.
Ja, Zahlen.
Ja, und da kann ich auch gleich Bezug nehmen auf die soziale Durchmischung, Christoph. Das ist eine Illusion. Nur 37% der befragten Jugendlichen sind überhaupt in Vereinen aktiv.
Ach, guck.
Und die Zahl ist abnehmend und das sind auch hauptsächlich Mittelschicht bis obere Mittelschicht und obere Schicht. Mhm. Nicht-GymnasiastInnen sind eigentlich nicht darin vorzufinden.
Ja, guck, das war
mal. Also die soziale Durchmischung in Vereinen findet nicht mehr statt. Das machen ja, also, nur, da, die Unterschiede
genau,
machen
ich glaub, nicht. Ja, also genau, absolut gesehen, glaube ich, findet da auch keine große Durchmischung statt, aber relativ gesehen zu meiner Position eben doch ein bisschen. Nicht extrem viel, aber mehr, als hätte ich das einfach bei uns nur an der Schule gemacht. So. Weißt du, wie ich
weiß
meine?
Weiß ich halt eben nicht. Ja, und das weiß ich nicht, weil die Zahlen sind eigentlich nach Herkunftsschicht. Hier ist ja nur bis 2002 aufgeführt. Aber seitdem sind sie konstant und auch im Text steht, dass sich da in den letzten 10 Jahren keine große Änderung gezeigt hat. Also es waren schon sehr, sehr lange nur privilegierte Kinder und Jugendliche in Vereinen, außer in speziellen Projekten. Also wenn man mal die Assis auch mit Fußball spielen lässt oder spezielle Vereine aufbaut für die. Aber in den normalen Vereinen findet diese soziale Durchmischung nicht statt. Also das wäre auch irgendwie... Das würde auch so ein bisschen der gesellschaftlichen Geschichte von Vereinen und Verbänden entgegensprechen, weil die Sportvereine kommen ja aus geschlossenen, konträr gegenüberstehenden Richtungen, nämlich die bürgerlichen Vereine und die Arbeitervereine. Und es hätte mich extrem gewundert, wenn, außer jetzt bei so riesigen Vereinen, ich denke bei uns hier an Hannover 96, die ja nicht nur Fußball, sondern ganz, ganz viel unter ihrem Dach versammeln als Sportverband. Die haben natürlich ganz viele Breitensport Projekte, wo sie auch benachteiligte Kinder und Jugendliche versuchen einzubinden. Aber sie versuchen, die einzubinden, weil die eben nicht von alleine kommen. Also wenn man gar nichts tut, hat man die da auch nicht drin. Und sie bleiben über die Projekte, enden die Projekte, bleiben sie nicht im Verein. Weil es ist halt nicht für die. Also ich glaube, da findet ein bisschen Durchmischung statt, aber nur, wenn man da immer dabei bleibt. Also wenn jemand dafür sorgt, dass diesen Menschen... Also, aus meiner persönlichen Erfahrung sind Vereinsbeiträge für Menschen, die nicht gerade sonderlich gut gestellt sind. Also, für uns war es nicht möglich. Vergiss es. Wer mir erzählt, ja, aber das ist doch nicht so viel, den möchte ich am liebsten schütteln. Wer mir erzählt, 10, 15 Euro oder auch nur 5 Euro.
So ist wenig. Ja.
Ja.
Aber warte, Moment. Dafür gibt es doch jetzt Bildungsgutscheine.
Ach ja.
Deswegen, ne? Also mein Punkt der Relativität ist schon sehr ernst zu nehmen, aber meine wenigen Sozialkontakte zu Menschen in meinem Alter, die nicht auf einem Gymnasium waren, kamen halt meist über Sport oder tatsächlich in der Kindheit auch noch ein bisschen über Kirche zustande.
Und, da genau zum Beispiel sehe ich die Durchmischung viel stärker.
In der Kirche?
Ja. Weil, also Moment, ich habe es jetzt schon wieder zugemacht, aber ich habe eben so mit halbem Auge gesehen, weil das war untereinander aufgeführt, dass diese enorme Spaltung, was Schichten betrifft, in den kirchlichen Einrichtungen, da war die Partizipation zwar geringer, aber die Durchmischung war größer. Und das glaube ich auch, also es klingt intuitiv richtig, weil Glaube eine andere Ansprache hat, als Sportvereine sie haben.
Und die Kirche halt eigentlich als das Selbstverständnis ist halt ein Selbstverständnis einer Organisation der Vollinklusion der Gesellschaft, ne?
Ja.
Also es dürfen zwar nicht gleich alle in den gleichen Kirchenreihen sitzen, aber es sollen schon eigentlich alle in die Kirche kommen.
Ist es noch so?
Ich glaube, jetzt freut man sich,
wenn überhaupt
halt die Kirchenbänke
über alle.
Ja,
also genau, das finde ich übrigens auch interessant. Dass in Kirchen wird es deutlich differenzierter beobachtet und man lacht eher mal drüber, dass die so einen Mitgliederschwund haben. Bei anderen Organisationen nimmt man das eher so hin, aber so dieses so ein bisschen Auslachen, was ich irgendwie verstehen kann, das trifft eigentlich immer nur Kirchen.
Ja, also hier in im ne, also hier im ländlichen Bayern ist das natürlich ein Problem, weil darüber ja auch so ein bisschen ne die Finanzierung ist und es ist diese Dualität von Kirche als auch Provider, ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Allerdings, ne, ich bin ja nun wirklich der Vorzeige-Atheist und ich bin seit 10 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem kirchlich gestützten Jugendtreff und werde jedes Jahr freundlich zum katholischen Helferdankgottesdienst eingeladen, wohl wissend vom Pfarrer und vom Pastoralreferenten, dass jetzt die Zeremonie an sich doch leicht an mir verloren geht. Ja?
Naja, aber Missionierung ist auch ein Auftrag. Man muss es ja immer wieder probieren. Vielleicht gefällt es dir ja dieses Jahr.
Also mir gefällt es generell, weil der Pfarrer kann sehr gut Predigten halten und es geht dann halt auch tatsächlich um die Situation der Pfarrei und so weiter an sich und so. Also die Predigt bei dem Gottesdienst ist eher so eine Bestandsaufnahme anstatt so eine normale Predigt. Also es ist eigentlich ganz nett. Mhm. Aber
ist für euch Glaubensausübung Freizeit? Also wir waren ja jetzt bei Hobby auch sofort bei Sport und so und Sportverein. Aber
kommt drauf.
Vor allem wenn an so Schnittpunkten, ne, wie bei dir Thomas mit dem Jugendtreff, das ist ja eindeutig Freizeit für die Jugendlichen. Aber es hat halt irgendwie auch...
Der Jugendtreff ist nicht konfessionell, aber ich habe was für dich. Ministranten. Ja, also und das ist Glaubensausübung und Freizeit.
Ich weiß nicht, ob das... ich würde mal wieder Freizeit und Ehrenamt voneinander trennen, weil sonst wäre Politik ja auch ein Hobby.
Ja, ist doch für die meisten.
Ist, glaube ich, ja, ist halt die Frage, ob, ich glaube, Hobbys sind eine Sache, Freizeit ist die nächste und Ehrenamt ist in meinem Verständnis schon etwas, was du in der Freizeit machst. Also ich verstehe Freizeit als Erfindung oder Errungenschaft der Moderne. Also ich erinnere mich immer wieder an meinen Großvater, der so zum Thema Demonstrieren und so immer wieder gesagt hat, naja, ich habe ja nicht nur für mehr Gehalt demonstriert, ne? Ich habe ja auch noch dafür demonstriert, dass wir irgendwie Werktag weniger hatten und so. Mhm. Und für eine 40-Stunden-Woche so. Das waren ja noch meine Themen, ne? Also, und nur ihr hier Pillepalle, ihr geht mal für ein bisschen mehr Gehalt auf der Straße, ist ja schön und gut, aber so die echten Errungenschaften sind doch andere. Und ich finde, aus der Perspektive ist das eben eine Trennung, die ja eh erst seit der Industriegesellschaft aufkommt, ne? Also, wenn man sich früher die Haushalte vorgestellt hat vor der Industriegesellschaft und primär ländlich geprägt, dann gibt's sowas halt gar nicht. Dann ist halt dein ganzes Leben ist irgendwie immer mit deinem Überleben verwoben, alles, was du tust. Es gibt gar keinen extra Bereich der Leisure.
Ja, du bist
so,
das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, man nennt es nur anders. Der große Unterschied ist, dass Freizeit in unserem Falle und in diesem Nachindustriebereich frei verfügbare Zeit ist.
Ja.
In der dein Arbeitgeber nicht über dich verfügen darf. Es gab vor der Industrialisierung im Gegenteil, hat der durchschnittliche Mensch, der nicht adlig war, sehr, sehr, sehr viel weniger gearbeitet als wir heute und insbesondere im Winter fast gar nicht. Aber die Zeit, in der sie nicht gearbeitet haben, waren sie trotzdem zur Verfügung für zum Beispiel ihren Lehnsherren.
Ja.
Das heißt, sie hatten mehr freie Zeit, aber es war keine Freizeit, sondern sie haben halt nicht getan. Aber nicht getan und Freizeit ist ja nicht das Gleiche.
Aber deswegen würde ich schon sagen, dass eben Freizeit eine Erfindung ist ein bisschen schwierig. Hat sich vielleicht nach der Industrialisierung erst in der klaren Trennung entwickelt, wo auch ganz klar abgesteckt ist, was denn deine Lohnarbeitszeiten sind und du am Ende mit irgendwie einer Stechuhr arbeitest, ne? Ja. Und wobei das gab es, glaube ich, davor eher weniger.
Wobei ich finde, dass man das auch kritisch betrachten muss, weil Freizeit und Urlaub zum Beispiel sind nicht für dich, sondern die dienen dazu. Erholungsurlaub dient ja auch gesetzlich dazu, deine Arbeitskraft für deinen Arbeitgeber wiederherzustellen, nicht für dich.
Also ich wollte das hier auch gar nicht romantisieren. Also ich wollte das erstmal nur deskriptiv darstellen.
Ich wollte nur klarstellen, dass diese vermeintlich, weil da denkt ja heute überhaupt auch niemand mehr so richtig drüber nach, weil ganz viele Gesetze bezüglich Erholungsurlaub finden ja zum Beispiel auch keine Anwendung mehr. Oder sind unüblich, dass sie Anwendung finden. Also, dass diese freie Verfügbarkeit nicht ganz richtig ist, weil eigentlich dient deine Nichtverfügbarkeit der Herstellung deiner, Wiederherstellung deiner Arbeitskraft. Ein zum Beispiel eine Richtliniengesetz, was keine Anwendung mehr findet. Eigentlich sind diese 3 Wochen Urlaub, die der durchschnittliche Mensch so als gesetzlichen Mindesturlaub hat, sind am Stück zu nehmen. Eigentlich. Dieses hier mal eine Woche, da mal eine Woche, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass man einmal am Stück seinen kompletten Urlaub im Jahr nimmt.
Mhm. Ja, lass dir das bloß
so
nicht
hören. So ist Erholungsurlaub gedacht.
Ja.
Für Menschen, die nicht verbeamtet sind und in Schulen arbeiten.
Zu deiner Frage, was denn nun, Ehrenamt, Ehrenamt einzusortieren ist, würde ich dann eben schon auf dem, schon dabei bleiben, rein deskriptiv, dass ich glaube, dass Ehrenamt zumindest für die allermeisten Menschen in unserer Welt hier als Freizeitgestaltung verstanden wird und das ist halt eine Alternative zu klassischen Hobbys, so, keine Ahnung, Sportverein, basteln, malen, was auch immer. Meine Unterstellung an dich, Jennifer, wäre erstmal, dass du eine andere Vorstellung davon hast oder einen anderen Wunsch, wie politisches Engagement auch in der Gesellschaft verwoben wird und eingebracht wird. Und ich glaube, ich gehe da mit dir, man kann schnell zu dem Schluss kommen, dass es doch anders sein sollte und das Verständnis von demokratischem Engagement eben nicht ist, irgendwer macht das mal in seiner Freizeit, die da so ein bisschen Bock drauf haben, sondern müssen schon alle irgendwie mitmachen. Aber ich glaube, das breite Verständnis ist ein anderes.
Ich glaube, es ist Freizeit, weil Freizeit bei uns ja, zumindest in unserem Kulturkreis, bedeutet nicht Quelle des Lebensunterhaltes. Also da geht es gar nicht. Es geht nicht Freizeit und Arbeit, sondern die Gegenüberstellung ist Freizeit und Erwerbsarbeit.
Genau.
Heißt, es sind sowieso nicht alle Formen der Arbeit in dem Arbeitsbegriff enthalten. Wenn man nämlich, also Care-Arbeit ist Freizeit, Punkt. Jede Art von Care-Arbeit.
Ich hab momentan ein bisschen das Gefühl, das trickelt so runter habe das Gefühl, aus dem wissenschaftlichen und gerade auch feministischen Diskurs zu Arbeit und Care-Arbeit und Lohnarbeit kommt es gerade ein bisschen mehr in der Breite an. Also ich habe das Gefühl, man liest zumindest ab und zu drüber so, hey, Care-Arbeit macht sich nicht von alleine und ist bitte als Arbeit ernst zu nehmen. Aber ich glaube, du hast schon noch weiterhin recht. Ich habe aber ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht mal ändert.
Also ich glaube zum Beispiel, das Ehrenamt, ich bin drauf gekommen, weil ich im Wikipedia-Artikel nachgeguckt habe, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit kein Hobby sein muss, sondern einem Notwendigkeitscharakter entspringen kann. Also Ehrenamt ist Freizeit, aber nicht Hobby. Das heißt, es gibt da noch Unterkategorien und Freizeit und Arbeit ist quasi so die beiden Schirmbegriffe, die so drüber sind. Und alles andere muss da drunter. Und ich hoffe natürlich auch, dass die diversen Formen von Arbeit, die momentan nicht unter Arbeit fallen, die nicht als Arbeit vergütet, anerkannt oder wertgeschätzt werden, unter den Arbeitsschirm kommen, weil sie dahin gehören. Ich kenne persönlich niemanden, der oder die sich bei Kindererziehung total entspannt. Und das locker neben so einer 40-Stunden-Woche noch 20 Stunden Kinder bespaßt, gerade jetzt so in dieser Zeit, in der wir ohne Kinderbetreuung auskommen mussten, alle miteinander, habe ich doch von manchen Eltern gehört, dass sie das doch ganz schön also als Arbeit empfinden, neben ihrem Job.
Also ich kann so viel sagen, ich war vorhin noch unterwegs und traf eine liebe Freundin, die jetzt die Ferienzeit mit Familie verbracht hat, ja. Und zwar so groß und so, ja, und die meinte dann so, ja, das ist ja ganz nett, aber es ist nicht unanstrengend. Und die hatte ja jetzt auch, während da so Schulschließung war, die Kinder alle daheim. Und war dann sehr froh, dass sie irgendwann auf die Notfallregelung, weil sie wieder arbeiten musste, da die Kinder wenigstens teilweise abgeben konnte. Ja, weil, soweit ich weiß, sämtliche Eltern sind auf dem Zahnfleisch gegangen und der größte Lacher war ja, dass im Nachgang zu den Schulschließungen doch so aus so liberalen, kinderlosen Lager solche Ideen kamen wie, naja, jetzt können wir doch die Sommerferien durchmachen, weil die haben ja alle jetzt doch eh schon so viel Freizeit gehabt.
Mhm. Also, ja, ja, genau. Auch für die Kinder war das genau das Gleiche wie halt richtige Sommerferien.
Ja, also auch für die Eltern war das genau das Gleiche.
Ja, skurril. Wobei ich die Sommerferien, von denen mir manche Menschen erzählen, wo dann irgendwie Eltern sehr viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, ich sag mal so, ich hatte die nicht. Die gab es bei uns nicht.
Das habe ich mich auch schon immer gefragt.
Also,
ja, das, ja, wie das geht.
Was? Dass die Eltern viele Zeit mit ihren Kindern verbringen?
Naja,
in den Sommerferien, nehmen wir mal an, also, dass da so eine
nee,
dass
das da hast sechs du ja Wochen nicht.
Sind und alle haben frei. So,
nee, normalerweise hast du ja nur 3 Wochen Urlaub. Also ich kenne das auch so. Also das, also, und das ist jetzt auch hier mein Erleben lokal. Also du hast halt, die Leute fahren dann halt 1 oder 2 Wochen gemeinsam weg, ne? Ja, so. Und weil die dritte Urlaubswoche ist über Weihnachten. Und dann ist halt Ferienprogramm zum Beispiel in der Stadt und so, ne?
Also ich habe es noch nicht erlebt, also in meiner kompletten Kindheit und Jugend habe ich es nicht erlebt, dass meine Eltern Urlaub hatten, wenn Sommerferien waren, weil Sommerferien sind die, also ist perfekt, da muss niemand die Kinder betreuen, weil die kann man einfach rausstellen. Gefühl. Mhm. Und als ich noch zu klein war, um auf die anderen beiden aufzupassen, wurden wir einfach irgendwo geparkt, aber die haben ganz normal gearbeitet, weil es gibt so viele Tage, an denen sowieso Urlaub genommen werden muss und es gibt Feiertage wie Weihnachten etc., wo häufig Urlaub genommen wird, dass für einen 3 Wochen Sommerurlaub überhaupt gar keine Zeit bleibt. Natürlich sind meine Eltern ganz normal arbeiten gegangen. Natürlich haben wir die Sommerferien hauptsächlich alleine verbracht. Keine Ahnung, wie das bei anderen Leuten ist, aber ich kenne das nicht so. Ich wüsste auch gar nicht, wie das sein gehen soll. Also wie man das dann, also wenn eine Person halt gar nicht arbeitet und die andere Person sich den Urlaub komplett dafür aufspart, dann ist vielleicht so ein 3 Wochen Urlaub drin, aber Sommerferien sind ja immer noch 6 Wochen.
Ich weiß nicht, ob uns LehrerInnen Elternpaare zuhören, aber die werden jetzt gerade schmunzeln, denke ich.
Was? Warum?
Naja.
Ja, okay, außer sie sind Lehrkräfte.
Ja, aber da kann ich euch sagen, ja, weil das ist ja mein Umfeld, das ist jetzt auch nicht so toll. Ja, also du bist halt die 6 Wochen daheim. Aber,
genau, und nicht in der Schule sein heißt ja nicht arbeiten.
Ja, und da ist die zweite Sache, also es fiel vorhin in der Unterhaltung mit der Freundin der wunderschöne Hinweis, ja, wir werden jetzt noch mal zu Großelternpaar 2 fahren und dann werden wir bei denen die Kinder parken und dann werden wir erstmal irgendwie Time for Us nehmen, weil ne, also du hast ja dann auch wieder dieses Problem, selbst wenn du dann die 6 Wochen daheim bist, musst du dann eigentlich auch wieder die Kinder in irgendwelche Kindertagesstätten und so weiter bringen, weil du dann nämlich auch mal vielleicht Dinge daheim machst oder so, ne? Also das, da geht ja eine gewisse Menge.
Aber Lehrkräfte, also 2 Lehrkräfte sind schon massiv, also das ist massiv privilegiert.
Ja, das wo du, die Menschen, von denen ich rede, sind noch keine 2 Lehrkräfte, sondern das ist anders.
Ach so, ja, okay. Das war wirklich mein Beispiel.
Also, ja,
das kenne ich so, wo das dann mal so 5 Wochen Sommerurlaub halt als Gesamtfamilie drin sind, weil das halt geht.
Ja, das ist dann finanziell auch in einem Rahmen, wo man im Zweifel dann fünf Wochen in irgendeiner Loggia da irgendwie in Spanien rumhockt. Ja,
ja, ne? Genau.
Ja, das ist hochprivilegiert. Also, ich muss übrigens dazu sagen, ne, also das ist jetzt mein rein persönliches Problem, diese 6 Wochen Sommerferien sind eine einzige Katastrophe. Also jedenfalls für Menschen wie mich, die so eine gewisse Menge an Grundbeschäftigung brauchen und wenn ich mir die jetzt selbst organisieren muss, dann ist das halt echt anstrengend. Ja, also und ich bin latent so, ich bin immer so latent an der Versumpfungsgefahr. Ne, das, also ich hätte überhaupt kein Problem, wenn es halb so lang wäre. Ich weiß auch nicht, warum es 6 Wochen sein müssen, ganz ehrlich. Ja, also
Das ist historisch gewachsen, oder?
Ja, ja, das ist alles historisch gewachsen. Während
Erntezeit, ne?
Hier in Bayern sind wir ja immer die Letzten, die Sommerferien kriegen, und da gibt es tatsächlich so zwei Legenden, die dazu erzählt werden. Die eine Legende ist die damit, dass die Schülerschaft dann bei der Erntezeit mithelfen kann, ja, was jetzt passt, weil wir fangen ja immer im August an. Und die andere Legende dazu ist, dass Bayern als letztes immer in die Ferien geht und Baden-Württemberg, weil wir die ganzen Hotels haben, wo der Rest Deutschlands seine Ferien verbringt.
Schön.
Ja, und das ist natürlich dann, wäre natürlich auch ein guter Grund, warum die norddeutschen Bundesländer alle anfangen.
Ah.
Ne? Ja. Aber das ist das Hamburger
Abkommen. Also ich glaube, an der Arbeitsgeschichte könnte schon was dran sein, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass auch so allgemeine Schulpflicht gegen LandarbeiterInnen und so auch durchgesetzt werden musste, die gesagt haben, Entschuldigung, also wir brauchen die Kinder eigentlich fürs Feld. Das geht nicht, dass die jetzt andauernd in die Schule gehen.
Ich meine auch, dass Sommerferien so eine große Sache waren, um Schulpflicht überhaupt durchsetzen zu können, weil man die Kinder brauchte zur Ernte.
Ja, das scheint mir zumindest mal plausibel zu sein.
Also ich erinnere das zumindest, das kann natürlich auch völlig falsch sein oder eine Legende, aber ich meine, das war irgendwie ein wichtiges Argument, ohne dass man hätte Schulpflicht nicht durchsetzen können, weil die Kinder wären einfach nicht aufgetaucht, zumindest in den ländlichen Gebieten. Also um in ländlichen Gebieten Schulpflicht durchsetzen zu müssen, zu können, war das, glaube ich, irgendwie ein Ding. Zumindest erinnere ich das so.
Ja, ich erinnere mich irgendwie, dass ich jetzt Tage gehört habe von auch Menschen in ländlichen Gebieten, die dann schon mit 16 den Führerschein kriegen, weil sie ansonsten nicht zur Schule kommen. Das gibt's in Deutschland immer noch.
Echt?
Ja, sowas gibt's noch.
Ich kenne nur dieses mit 16 machst einen Treckerführerschein.
Ja, das gibt's auch. Halt, das gibt's auch noch. Trecker. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Wir haben auch hin und wieder mal so Schülerschaft, so aus dem landwirtschaftlichen Bereich oder so. Das ist dann immer ganz cool so, ja. Wo du dann so erzählt kriegst, nö, wir sind dann hier auf Ernte. Ich glaube, in so Hauptschulen und Mittelschulen im ländlichen Bereich und auch in so Realschulen im ländlichen Bereich kriegst du das problemlos, dass da irgendwie mal so ein Zettel da liegt. Ja, tut mir leid, der Timmy kann heute nicht in die Schule kommen, der muss einen Mähdrescher fahren oder muss mit dem Bulldog neben dem Mähdrescher. Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, ne? Ist das Freizeit?
Bei uns kommt drauf an. Also ich komme ja aus Landwirtschaft im Nebenerwerb und zumindest gibt es oder gab es, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gibt sogenanntes Erntefrei bei Volkswagen in Hannover. Weil die auch wissen, dass die Leute Landwirtschaft im Nebenerwerb haben. Das ist da auch gar nicht so selten. Und dann kann man sich seine Urlaubstage halt irgendwie so hinlegen, dass man zur Ernte halt zum Beispiel nur Spätschicht hat oder sowas. Zumindest ging das früher immer. Weil wenn es Erntezeit ist und du morgens Heu fahren musst, einfahren musst, dann kannst du halt nicht bis nachmittags warten. Das geht einfach nicht.
Ernte ist auch so erstaunlich so. Es muss dann halt auch sein. Man kann das halt auch nie 3 Stunden schieben. Mhm. Ich habe zu den Ferien kurz Wikipedia aufgemacht, weil da stand es noch am übersichtlichsten. Also Lou, in Brandenburg war es im 19. Jahrhundert so, dass eigentlich, und auch ich glaube deutschlandweit, aber Brandenburg ist als Beispiel aufgeführt, dass die Ferien sich grundsätzlich an christlichen Feiertagen orientiert haben. Also so Weihnachten, Ostern, dann Pfingsten, dann Erntezeit, sowieso 2 Wochen nochmal festgelegt, dann um hier Michaelis nochmal ein bisschen. Und dann kam das aber nochmal dazu. Hier steht, damit die Schüler bei der Getreide-, Kartoffel- und Tabakernte mithelfen konnten, wurde in Deutschland Tabak, kann man in Deutschland Tabak anbauen?
Ja.
Ah, das war, wusste ich nicht. Bestand an Landschulen eine abweichende Regelung. Neben den zuvor genannten Terminen gab es zusätzlich maximal 6 Wochen Sommerferien. Also insgesamt maximal 9 Wochen Ferien pro Jahr. Ja. Also je nachdem, wie das Ernteaufkommen so war, wurden offenbar die Sommerferien gestreckt.
Ja, das ist halt auch alles logisch. Ich meine, das hat jetzt ein bisschen
abgenommen. Ja, total.
Also es ist ein bisschen reliktig, aber es ist besser. In den USA hast du ja das bis heute, ne? Die haben ja irgendwie Spring Break, da haben sie irgendwie dann mal 3 Wochen frei und dann haben sie ansonsten, haben die 3 Monate Sommerferien oder so?
Haben so ultra lang.
Ja, die haben irgendwie.
In Spanien sind doch auch 3 Monate Sommerferien, oder? Ich dachte, damit
zu DDR-Zeiten waren es 8 Wochen.
Hitze einfach, weil es einfach, ja. Also so kenne ich das als Erklärung aus Südeuropa. es einfach zu warm ist, um sinnvoll Schule zu machen.
Genau, USA.
Vielleicht.
USA waren auf jeden Fall ein oder zwei Monate plus oder so. Das war richtig krass.
In den,
wenn der Klimawandel so fortschreitet, vielleicht gehen wir dann ja auch auf, keine Ahnung, 8 oder 10 Wochen hoch, um mehr Zeit vom Sommer wegzuknapsen.
In den skandinavischen Ländern sind die auch so lang. Also ich arbeite ja gerade an einem Forschungsantrag mit verschiedenen Ländern, unter anderem auch Schweden. Und da war jetzt ein bisschen das Problem, dass Ende des Sommers dieser Antrag fertig sein muss und die Schweden aber 11 Wochen Sommerferien haben. Und da ist das in der Arbeitswelt nämlich auch so. Jedenfalls scheint das da sehr üblich zu sein, dass man das ganze Jahr über ein bisschen mehr arbeitet, damit man den kompletten Sommer frei hat. Also man baut im Sommer quasi Überstunden ab. Heißt, die SchwedInnen, die arbeiten, sind auch zu Hause. Es ist nicht nur die Sommerferien.
Das kenne ich aus den skandinavischen Ländern auch einfach, um die hellen Tage so ein bisschen für sich selbst nutzen zu können, ne?
Weil im Winter kannst du eh nichts machen, es ist immer dunkel.
Ja, kannst du auch vorm Laptop sitzen. Das ist nicht so schlimm.
Ja, stimmt, Wurst.
Kannst auch oder arbeiten. Irgendwo an Maschinenbändern, aber.
Ja. Also ich finde die Idee gar nicht so doof, so ein Jahreszeitarbeitskonto zu haben, wo man mal ansparen kann, wenn man gerade eine Phase hat, in der sonst nichts ist, um das dann später wieder einzulösen. Ist halt nicht mit allen Betrieben machbar, etc.
Ich wollte noch liebe Grüße an VW, wenn die Bänder mit da sind, dann ist halt Dreischichtbetrieb, da machst du nix. Deswegen haben die ja auch Werksferien, ne, so richtig.
Ja, die haben immer noch Werksferien, wo alles ein bisschen langsamer läuft und so. Ich wollte noch auf eine andere Art von Freizeit hinaus, nämlich, wir haben jetzt über die großen Freizeiten gesprochen, Urlaub, Ferien, etc. Aber was, glaube ich, ist auf jeden Fall die häufigste Form der Freizeit, Feierabend und Wochenende. Das sind ja auch keine Konzepte, die es schon immer gibt. Das ist ja Samstag und Sonntag ist ja kein naturgegebenes Konzept.
Nein, Moment, das hat am Sonntag hat der liebe Herrgott.
Das kommt drauf an, welchen Herrgott du meinst.
Hat den einzigen. Nicht
Samstag und Sonntag verkehrt rum.
Bei uns über dem Schlüsselbrett zu Hause hing ein kleiner Verdi-Sticker, auf dem stand, ohne Sonntag gäbe es nur noch Werktage. Von daher hat sich das seit meiner Kindheit bei mir, bin ich damit täglich konfrontiert gewesen mit diesem Thema.
Ich kenne auch das Plakat, Samstags gehört Papi mir.
Ach.
Das ist eine gewerkschaftliche Werbekampagne für die 5-Tage-Woche.
Ja, aktuell diskutiert man ja mittlerweile eine 4-Tage-Woche, ne? Da gab es dann irgendwie so Experimente, wo man festgestellt hat, die Leute werden ja noch produktiver.
Andererseits will man den 8-Stunden-Tag wieder abschaffen und auf 12-Stunden-Tage gehen.
Hä?
Und die Wochen, die gesetzlich zulässige Wochenarbeitszeit hochsetzen.
Ja, aber doch nur in Pflegeberufen oder so.
Nee, überall, weil ITler arbeiten ja auch eindeutig sowieso schon anders und wer braucht Gesetze, das kann der Markt regeln.
Ja, bei den ITlern war ja irgendwie der Witz, da gibt's sehr oft dann Vertrauensarbeitszeit und so Gleitzeitmodelle, weil man rausgefunden hat, dass wenn man Leuten so Jobs gibt, wo sie sich gerne mit den Inhalten beschäftigen, denen nicht auffällt, wie viel Zeit sie da investieren, ne? So. Und erinnert ihr euch noch, dass wir auch mal so intern die Diskussion hatten, ob ich mal meine Zeiten mitmesse oder nicht? Und ich dann wir dann so zu dem Schluss gekommen sind, dass ich das in keiner Richtung eigentlich schlau ist, das zu machen, weil entweder fühlst du dich danach schlecht, ja, also fühlst dich so oder so danach schlecht, ne? Also du kannst dir halt nur einen Grund aussuchen. Das ist aber bei Lehrkräften ist das ja ähnlich. Wir haben ja eigentlich Gleitzeit, ne? Und es wird dann so total artifiziell auf Unterrichtsstunden runtergerechnet, was auch vorne und hinten nicht stimmt. Ja? PS im Übrigen, im Schulsprecher-Podcast haben wir mal darüber geredet und die Hamburger haben ein total krasses Modell, wo sie den Arbeitsaufwand tatsächlich komplett abrechnen für die Stunde und zwar auch wirklich mit einem Faktor und so. Also die haben das durchgerechnet, hier in Bayern ist das so Pi mal Daumen.
Mhm.
Und Und bei Lehrkräften ist das auch so. Also ich habe zum Beispiel ja eine rollende Woche, das, was viele Leute immer wundert, aber ich mache Freitag nichts mehr nach der Schule, ja, und mache dafür dann am Sonntag, bin aber am Sonntag, bin dann dafür am Sonntag die, am Sonntagmorgen am Arbeiten, ja. Und da gibt's ja dann wieder Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel diese Zeit, die ich Sonntagmorgen verbringe, die dann jeden Abend 20 Uhr irgendwie sich an ihren Rechner und an ihren Computer setzen und da was tun. Also das ist zum Beispiel, ja, die Leute mit Familie und Kinder warten gerne mal, bis die Kinder im Bett sind und dann fangen sie an zu korrigieren. Dinge, die ich tatsächlich einfach auch nicht könnte.
Ja, ich glaube, das wird zunehmend normaler und vermutlich, ja, das ist ja eine große Sorge, die sich jetzt mit dem ja notgedrungenen Verblieb im Homeoffice irgendwie auch ein bisschen, ja, irgendwie immer mal wieder anklingt und, glaube ich, zumindest in Gewerkschaften diskutiert wird, und ist ja einfach die Frage nach zunehmender Entgrenzung eben, also was macht das, wenn Arbeit und ja, Heimarbeitsplatz und so nicht mehr richtig getrennt sind und alles eins wird und alles verschwimmt. Und ich schätze, das ist was man einfach irgendwie gesellschaftlich lernen muss, damit umzugehen. Und vielleicht braucht man auch erstmal eine Einigung, was man denn eigentlich möchte, weil das, glaube ich, auch sehr individuell ist. Also ich meine, ich kenne auch einfach einige Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten und damit dem Vernehmen nach, und ich glaube ja an Selbstbeschreibungen, sehr zufrieden sind mit ihrer 60, 70 oder auch 80-Stunden-Woche.
Was ich finde, was man jetzt so gesehen hat, gerade in den Homeoffice-Geschichten, wir haben gerade ganz klar gesehen, wer kann sich selbst organisieren und wer nicht. So dieses außerhalb von festgelegten Strukturen zu arbeiten und sich diese Strukturen selber zu geben, ist halt erstmal ist es eine Fähigkeit und dann ist es in dem Fall dann auch eine Notwendigkeit, die man vielleicht sonst im Arbeitsalltag nicht übt, weil man fängt an zu arbeiten, wenn man ins Büro kommt, zum Beispiel. Oder halt in den Betrieb. Und man hört auf zu arbeiten, wenn man den Betrieb verlässt. Das ist ja für ganz, ganz viele Menschen Realität, dass sie arbeiten, wenn sie an einem bestimmten Ort sind und dass die Arbeitszeiten, die von der arbeitgebenden Seite vorgegeben werden, ihren Alltag strukturieren. Und wenn das wegfällt, dann fällt man halt auf die eigenen Fähigkeiten zurück. Und wir haben halt ganz klar gesehen, dass es Leute gibt, die das nicht können, die es vielleicht auch einfach nie gelernt haben, weil sie es nie mussten. Und die arbeiten dann natürlich völlig zerfasert vom Morgengrauen bis in die Abendstunden, weil sie keine Ahnung haben, wie sie sich organisieren sollen. Weil sie auch noch nie die Möglichkeit hatten, zum Teil das zu lernen. Das habe ich bei meinen Studierenden ganz krass gesehen dieses Semester. Weil wir also diese Fähigkeit, Freizeit und Arbeit zu trennen.
Genau, also das ist ja so die von der Individualseite her betrachtet, und andersrum kann man ja auch sagen, haben wir das rein gesellschaftlich eben auch nicht als Erwartungshorizont in die Klausur, was ist Erwerbsarbeit, reingeschrieben, ne? Das war ja gar nicht Teil der Ausbildung. Ja, schwierig.
Also zumindest alle Menschen, die studiert haben, sollten das eigentlich perfekt drauf haben. Eigentlich.
Und sollte. Also es gibt auf jeden Fall genug Eigeninteresse und Anreiz, es zu lernen, finde ich.
Ja, du wirst ja auch strukturell dadurch ausgenutzt. Also ich habe jetzt 10 Jahre Lernprozess in halt besagter Semi-Gleitzeit hinter mir und musste da auch stärker dagegen ankämpfen, halt irgendwie dann immer verfügbar und so weiter zu sein. Ja? Sondern man ist halt gezielt verfügbar. Ne? Also, und das ist ja so eine Sache, die lernst du aber halt auch nicht in der Uni. Ich glaube, aktuell die Uni-Strukturen, wie wir sie jetzt haben, stehen denen auch, glaube ich, mittlerweile mehr entgegen als die, also Uni-Strukturen, wie ich das zu meiner Zeit noch hatte, weil es ja schon alles ein bisschen enger geworden ist, was die Taktung angeht und die Anwesenheitsanforderungen und so weiter.
Naja, du hast zumindest dadurch, dass du in jeder Veranstaltung irgendeine Art von Leistung erbringen musst, damit du deine Punkte bekommst, verlierst du halt deutlich seltener die Leute, die es beim ersten, zweiten und dritten Mal nicht auf die Reihe kriegen, sich das selbst zu organisieren, die dann im Diplom zum Beispiel in der Zwischenprüfung gemerkt hätten, dass sie nicht studierfähig sind. Das finden die heute in den ersten 2 Semestern raus, dass sie das vielleicht nicht sind oder dass sie da noch Defizite haben. Aber dieses mehr Anwesenheit und stärkere Kontrollen hilft ihnen dann natürlich nicht unbedingt dabei, Arbeit und Freizeit zu trennen, sondern dann ufert halt der Selbststudienteil tröpfelt dann halt einfach in die Freizeit rein. So. Das ist ja bei ganz vielen Leuten so, die zu Hause arbeiten.
Ja, also ich habe da auch
Christoph nie denkt etwas gehabt. Wehmütig an so Marx-Leseabende in der Studienzeit in Oldenburg zurück.
Ja.
Also es kann ja auch Spaß machen. Aber
niemand hat gesagt, dass Arbeit keinen Spaß machen darf.
Ja,
aber es ist halt auch nicht, also es darf gerne Spaß machen, aber man sollte dann sich grundsätzlich für den Spaß auch bezahlen lassen. Ja.
Genau, es bleibt Arbeit. Also ich bin ja auch der Überzeugung, dass Ehrenämter nicht immer Spaß machen müssen, weil sie sind kein Hobby, sondern
machen sie auch nicht immer.
Es ist eine Tätigkeit. So, und genauso finde ich, dass Arbeit natürlich trotzdem Spaß machen darf und dass man begeistert mit seiner Arbeit umgehen darf, etc. Man darf nur nicht vergessen, dass es Arbeit ist, denke ich. Also auch aus einer rein gesellschaftspolitischen Richtung würde ich sagen, vergesst bitte nicht, dass es Arbeit ist, egal ob euer Arbeitgeber einen Krüppeltisch hingestellt hat und euch zur Pizza einlädt. Es ist immer noch Arbeit und es ist euer Chef, nicht euer Freund.
Ja.
Eure Chefs sind nicht eure Freunde. Spoiler.
Das ist übrigens jetzt so im Beamtentum, bei mir ist das ganz lustig, es gibt ja einen Personalrat, ne? So eine, weiß ich, was, so, ne? So, die Schülermitverantwortung für Erwachsene. Und die Freizeitgestaltung rund um die offiziellen Events, also so Lehrerkonferenzen und so weiter, macht der Personalrat, ne? Und das ist dann so eine intern gemeinschaftlich organisierte Sache, wo du dann halt auch irgendwie eine Kasse hast und so, wie man sich das so vorstellt. Ja. Also, wie man sich das so vorstellt, als die Welt noch in Ordnung war und Kollegialität noch existierte. Ja. Und das ist aber komplett unabhängig, ne? Und es ist sogar so, dass die Schulleitung teilweise dem Personalrat Raum einräumen muss, wenn wir so Personalversammlungen und so weiter machen. Ja, also das ist so eine Trennung, gibt es zum Beispiel im Beamtentum jetzt hier in Bayern zumindest noch, dass dann gesagt wird, okay, das eine kommt von da, das andere kommt von da. Und zum Beispiel, wenn jetzt Menschen in ihre Pensionierung verabschiedet werden, gibt es einen offiziellen Teil, wo irgendwie der Chef die Rede hält, und dann gibt es einen inoffiziellen Teil, wo man dann halt gemeinsam zusammensitzt, ne?
Oh, interessant.
Da wechselt dann auch die Schulleitung wechselt die Schulleitung dann auch so die Rolle, ne? Im Endeffekt in so, ja, okay, ja, das ist jetzt hier rum und fertig. Ja, naja, also wir haben ja jetzt immer so diesen Unterschied zur Arbeit gemacht. Ich glaube, das Spannende ist, dass es mittlerweile sehr viel Arbeit gibt, wo man gar nicht mehr so wirklich weiß, ob es Arbeit ist oder nicht, und wo natürlich dann der Verlust der Freizeit, ne, also jetzt im Gegensatz zu Erwerbsarbeit, immer wahrscheinlicher wird. Also gerade halt diese ganzen, ja, ne, diese ganzen freien Hipster, Startups, sonst was Ideologien, die, ne, und diese ganzen Projektarbeiten und so sind ja eine wunderbare Möglichkeit, Menschen eigentlich ihre Freizeit zu nehmen und ihnen dabei noch einzureden, dass sie ja total modern, flexibel und geil sind, weil sie sich selber aufgeben. Ja,
Ich weiß nicht, ob es dadurch weniger Arbeit wird. Ich glaube, dass
nee, wird's nicht.
Dass wie man es wie ich es beschreiben würde, ist, dass Arbeitgeber versuchen, Löhne zu drücken und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, indem sie erzählen, es sei Spaß.
Genau.
Ich glaube nicht, dass sie explizit sagen, es ist Freizeit, sondern sie werben damit, dass Arbeit Spaß macht und dass hier alle deine Freunde sind, und so drücken sie Lohn und Arbeitsbedingungen. Deswegen haben Startups häufig keine Betriebsräte.
Ja, genau. Also, was halt gemacht wird, ist, und du hast es ja eigentlich schon gut zusammengefasst, ja, es wird halt so getan, als sei der Spaß, den du an der Arbeit hast, ein Ersatz für die Freizeit, ne? Weil du hast ja einen Kickertisch.
Ja, und du hast halt auch am Freitagabend gehst du halt auch mit deinen Arbeitskollegen als Firma irgendwie in eine Bar.
Genau, weil TGIF.
Ja.
Bin ich die Einzige, die deshalb nicht mit ihren KollegInnen befreundet ist? Also ich verstehe mich mit meinen KollegInnen super, kein Problem, aber ich bin, mein Freundeskreis und mein Arbeitskreis sind komplett getrennt.
Ich habe in meinem Arbeitskreis glaube ich, 2-3 Menschen, die ich als Freunde oder Freundinnen bezeichnen würde. Und der Rest ist Kollegenschaft. Mit denen habe ich ein sehr inniges Verhältnis und auch teilweise ein privateres Verhältnis, ne? Also man redet halt auch mal so übers Leben. Aber auf die Idee, da jetzt irgendwie mit denen irgendwie jetzt größere Zeiten meines Lebens zu verbringen, würde ich nicht kommen.
Also ich arbeite manchmal mit FreundInnen zusammen, insbesondere wenn es nicht um Erwerbsarbeit geht. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Twitch ist für mich nicht Freizeit, ist natürlich keine Erwerbsarbeit, aber ist für mich Arbeit, Bildungsarbeit. Und natürlich habe ich manchmal eine Kooperation mit meinem Partner. So, da arbeitet man mal zusammen. Aber ich bin nicht mit meinen ErwerbsarbeitskollegInnen privat befreundet. Ich gehe nicht mit denen ins Kino oder so. Also so rum. Das klingt komplizierter, aber es ist viel einfacher, als man denkt.
Ja, nee, also ich kann das gut am Beispiel machen. Ich habe mich ja vorhin ich habe mich mit einer Freundin in der Stadt getroffen. Die Freundin ist auch eine Kollegin. Ja, aber wir haben, glaube ich, 2 Minuten über Schule geredet, und zwar hauptsächlich wegen einer persönlichen Frage. Ja, und ansonsten haben wir halt nicht über Schule geredet, weil, we don't need to.
Ich glaube halt, dass
das genau richtig gemacht.
Selten sind. Also, dass man das nur mit, dass man manchmal Menschen findet, mit denen geht das. Und dass sonst aber, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sonst dazu führt, dass die Arbeit einfach so nach und nach in deinen Nicht-Erwerbsarbeitsbereich reintropft. So, die schleicht sich
so hinein diffundiert.
Genau, und am Ende redest du halt doch den ganzen Tag über die Arbeit. Ich habe ja durchaus, wie wir alle wissen, habe ich immer sehr viel Arbeit und sehr viel zu tun. Und wenn dann noch in die Zeiten, die sich gar nicht mit irgendwelchen Arbeiten beschäftigen, die Arbeit rein diffundiert, dann kann es durchaus mal passieren, dass ich ein bisschen giftig werde, weil ich mich dann um meine Erholung irgendwie betrogen fühle.
Ja.
Also ich brauche die Zeit, in der ich nicht mich mit Arbeit beschäftige, und habe festgestellt, dass wenn man mit KollegInnen befreundet ist, das nicht funktioniert.
Ja, kann ich komplett verstehen, warum das so ist, ne? Und das kenne ich auch. Also wo ich zum Beispiel, was ich wirklich meide wie die Pest, ja, ist, und der wird jetzt anscheinend auch so ein bisschen aufgelöst, weil es halt einfach nicht mehr en vogue ist, ist der sogenannte Kollegin-Stammtisch. Ja,
ist das so ein Lästerkreis?
Ja, auch. aber das ist halt wirklich, das ist vom Personalrat organisiert gewesen wahrscheinlich, ja, wo dann die Leute gemeinsam irgendwie zu auf dem Bier oder so da halt irgendwo sich hingesetzt haben und dann halt geratscht haben und so weiter. Und ich war da, glaube ich, einmal da, und das Problem ist halt, ich möchte ja gar nicht, dass diese Menschen mich jetzt irgendwie näher kennenlernen oder so, also auf eine bestimmte Art. Ja, das möchte ich ja gar nicht an der Stelle, sondern ich möchte irgendwie, ja, ich möchte da irgendwie meine Ruhe haben, vor allen Dingen, weil ich ja jetzt nun auch ein etwas eigenartigeres Leben führe. Ja. Und dann noch weniger Bock drauf habe, dass jetzt irgendjemand da so, ja, mich da jetzt irgendwie, ja, näher kennenlernt, mit dem ich arbeite oder so. Ja, auch weil Teile meines Privatlebens Dinge sind, wo ich mir dann so sage, ja, da könnte ja berufliche Probleme nach sich ziehen. Ja. Ja, weil ich ja durchaus in einer wertkonservativen Einrichtung arbeite.
Ja. Ich finde es so interessant, dass man auf jeden Fall eine Positionierung für sich selbst finden muss. Also, dass man dem Thema nicht entgehen kann. Also, man muss zumindest für sich entscheiden, ich mache diese Spätchen mit oder ich lasse es halt bleiben, weil es gibt irgendwie keine richtig mittlere Position, oder ich habe sie noch nicht entdeckt.
Ist das nur... Also ich frage mich gerade, ob das eine historische Frage ist oder ob das eine historisch-milieubezogene Frage ist, weil ich glaube, es gab also diese Trennung von Arbeit und Freizeit oder von öffentlich und privat, das ist ja eine bürgerliche Idee. Also es hat auf jeden Fall eine historische Komponente. Aber ich weiß nicht, ob es in allen Milieus schon immer notwendig war, diese Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, gerade wenn man in einem sehr großen Betrieb arbeitet mit wechselnden Menschen, dann kommt diese Frage vielleicht auch gar nicht auf. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt in so einem Kleinstbetrieb arbeitet mit 3 Leuten und die wohnen auch noch alle in der gleichen Straße auf dem Dorf, so dann zwangsweise bist
bleibt
du dann
ihr denn,
mit den
ne?
Leuten befreundet. Das ist, auf dem Dorf ist das, glaube ich, normal, dass man mit Leuten befreundet ist, bloß weil sie da sind.
Ja, ich sag doch, was bleibt dir denn? Ja,
ja eben, was also weil du, siehst diesen Hans Wurst morgens auf der Arbeit, siehst ihn nachmittags beim Nachhausekommen und siehst ihn abends in der Kneipe und davor vielleicht noch bei der Feuerwehr, ja meine Güte, dann können auch Freunde sein. Ist jetzt auch egal.
Ja, wobei...
Man gewöhnt sich ja aneinander.
Man gewöhnt sich an alles.
Umgänglicher
Typ. Ich glaube, manche Ehen funktionieren, glaube ich, auch so.
kenn dazu die Beschreibung, ist ein umgänglicher Typ und das bedeutet, lacht über meine Witze und trinkt Bier mit mir.
Ja, gesellig nennt man sowas.
Genau.
So ein Gesellig.
Das ist im Arbeitszeugnis wiederum nicht so gut, liebe
Zuhörenden. Nee, das heißt,
Zuhörenden.
Du trinkst in der Kaffeeküche den Schnaps weg. Ja.
Naja.
Also, Leute,
passt
auf, wenn das
durchaus
so Zeugnissen steht.
Durchaus historisch milieubezogen. Also ich glaube auch, es gibt Milieus, in denen kannst du es dir vielleicht gar nicht so aussuchen. Und wenn wir gerade jetzt wieder zum Anfang zurückkommen und über die Entwicklung von Sportvereinen als Entlastung von der Erwerbsarbeit nachdenken und auch hier im Ruhrgebiet gerade die Fußballvereine ja auch, damit die Kohlekumpel irgendwie nochmal in die frische Luft kommen und so, weil man da schon erkannt hat, dass irgendwie Sport ganz gut ist, um nicht nur Staublunge zu haben, dann denke ich schon, dass halt irgendwie Kollegen vermutlich ja in dem Fall, ArbeitskollegInnen und Freizeitgestaltung da auch zwangsläufig ineinander gefallen sind, auch wenn es nicht ländlich geprägt ist, sondern halt schon Städte waren. Genau, von daher glaube ich, hat das schon eine Milieukomponente auch.
Gerade in dieser Trennung von Arbeit und Freizeit denke ich mir manchmal auch so, manche Milieugrenzen sind eigentlich ganz super. Wir waren ja am Anfang bei diesen bürgerlichen Sportvereinen und den Arbeitersportvereinen. Und ich musste gerade daran denken, wie ich aufgehört habe, in das Fitnessstudio und in die Sauna des Hochschulsports zu gehen. Weil ist schon nicht so angenehm, wenn deine Dozentin in die gleiche Sauna geht wie du. So.
Also,
ja,
also,
stellte ich aber auch erst fest, als ich die Dozentin war. Und dementsprechend denke ich, es ist schon ganz gut, wenn der Boss halt das etwas schickere Etablissement aufsucht, damit der Pöbel in seinem Etablissement sein kann. Und
aber
merkt man auch dann, okay, es wird unangenehm. Ich habe meinen Chef in der Sauna getroffen. Ist, glaube ich, auch eine Mitteilung in der Kaffeeküche, die niemand ungerührt zur Kenntnis nimmt, sondern dazu hat dann jede Person eine Meinung.
Und wie sah
er
aus?
Ich glaube, niemand würde da stehen. Ja, so. Aber das war der Grund, warum ich mir dann ein anderes Fitnessstudio gesucht hatte, weil das war durchaus...
Ja,
Studierende fanden das komisch, wenn sie neben mir geschwitzt haben.
Also ich habe... Da kann ich ja 2 Sachen zu sagen. Erstens, mein Chef frequentiert hin und wieder denselben Supermarkt wie ich und stand letztens jetzt in den Ferien vor mir. Ja. Und fragte mich, wo die Nutella ist, und ich war komplett perplex. Ja. Und.
Oh, erinnert ihr euch da noch dran? Fandet ihr das? Also, als ich Kind, Jugendliche war, ne? Diese Einkaufssituation fand ich total seltsam. Wenn meine Lehrerin auch im gleichen Supermarkt eingekauft hat oder ins Freibad gegangen ist.
Das wollte ich gerade sagen.
Ins Freibad hätte sie denn gehen sollen? So,
genau.
Wir haben ja nur, also wir hatten ja nichts. So,
ja, genau. Das mit dem Freibad wollte ich gerade sagen. Ja, also es gibt in Bamberg im Endeffekt ein Freibad mit ordentlichen 50-Meter-Bahn. Und das frequentiere ich natürlich auch, weil, ne, ich möchte mich da ein bisschen bewegen. So, und dann triffst du halt die Schülerschaft. Und ich meine, ne, es ist mittlerweile so und so bekannt, wer das wissen will, wie voll tätowiert ich bin. Aber im Freibad sieht man das halt. Ja? Weil da sind dann halt die Körperstellen auch alle unbedeckt. Ja, und da denke ich mir dann halt immer so, da musst du als Lehrkraft auch so ein bisschen arschig sein. Lustiger sind andere Etablissements, in denen man dann so die Schülerschaft treffen kann, wo man sich dann so denkt, okay.
Ja, Hilfe. Aber genau das, was du gerade sagst mit dem Freibad und den Tattoos. Mhm. Ich glaube, was der Punkt ist, gerade bei so Freibad, Sauna, Fitnessstudio etc., aber nicht nur auf Körperlichkeit bezogen, sondern man zeigt in seiner Freizeit sein vermeintlich wahres Ich, ist ja natürlich auch nur eine andere soziale Rolle, das ist ja nicht wahrer oder reiner oder sonst irgendwas. Im Japanischen gibt's da, ich suche das gleich mal raus, im Japanischen gibt's dafür tatsächlich ein Wort, beziehungsweise ein Begriffspaar für diese Rollen. Und wenn man in seiner Freizeit dann von Menschen von der Arbeit getroffen wird, sehen die ja eventuell die berufliche Rolle. Genauso, ich erinnere mich daran, dass mein Ex, der mich auf der Arbeit besuchen kam, der wollte mir was vorbeibringen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei lieben Menschen auf der Arbeit wart, einfach so, und die in ihrer Arbeitsrolle erwischt haben. Jedenfalls
also
war
ich
das
kann
total
sagen, dass
seltsam.
Ich als
dafür hätte ich genug Beziehungen haben müssen.
Als Kind ist es so zwei, dreimal vorgekommen, dass ich, weil ich krank war, aber noch zu klein war, um einfach alleine zu Hause im Bett zu liegen, ich bei meiner Mutter mit auf der Arbeit war, was immer dazu geführt hat, dass ich da war. Und dann wurde mir gesagt, da vorne sitzt du und da vorne bist du krank auf diesem Stuhl und hältst deinen Mund, so ungefähr.
Okay.
Und dass ich das super merkwürdig fand.
Aber da vorne warst du dann noch einfach krank auf deinem Stuhl.
Ja, genau. Also, und das war ganz skurril als Situation. Das hat mir, genau, fand ich merkwürdig. Die waren alle lieb zu mir, ne? Aber das war irgendwie, hat mir nicht so gut gefallen.
Ich habe jetzt irgendwie so in Corona-Zeiten so ein Schild gesehen, dass jemand anscheinend eine Frau an ihre Bürotür geklebt hat, wo drauf steht, ja, Mom ist nicht da, ja, hinter dieser Tür sitzt eine vielbeschäftigte Anwältin, ja, wenn es keine lebensbedrohlichen Situationen gibt, ja, dann ist diese Tür nicht zu öffnen und ich habe Hunger, ist keine lebensbedrohliche Situation und bluten erst ab 2 Minuten.
Ja. Ehrlich, ich habe es gefunden. Also weshalb ich das überhaupt gefunden hatte, war, dass ich etwas gelesen hatte über Hikikomori.
Oh, ja.
Das ist dieses Phänomen, wo sich in Japan Menschen, hauptsächlich junge Männer, in ihr Zimmer einschließen und nicht wieder rauskommen. Das fängt meistens im Schulalter an. Ich kann den Hikikomori Wikipedia-Artikel auch in die Shownotes packen.
Genau.
Und die häufigste Ursache für dieses Hikikomori ist wohl das Fehlen oder Versagensangst im Bereich Honne und Tateme. Und Wikipedia sagt, dass das grob übersetzt die Fähigkeit ist, zwischen dem öffentlichen Gesicht und dem wahren Ich zu unterscheiden. Und dass die entweder Angst haben, dass sie ihr wahres Ich aus Versehen in der Öffentlichkeit zeigen oder dass sie sich nicht wohl damit fühlen, diese Honne,
wir müssen das nicht
in der Öffentlichkeit zu tragen. Also wahrscheinlich habe ich es furchtbar ausgesprochen und ich entschuldige mich bei allen japanischen MuttersprachlerInnen. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich fand das nur ein sehr interessantes Konzept. Zwischen diesem öffentlichen Gesicht und dem wahren Ich, auch wenn ich sagen würde, das wahre Ich würde ich als Konzept ablehnen, weil es nur eine andere soziale Rolle ist, nämlich die private soziale Rolle, die ja auch von Erwartungen geprägt ist. Also zum Beispiel Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Partnerin,
sowas. Ja, das ist da auch ein kulturelles Ding, ne?
Ja, genau. Also ich würde einfach sagen, es ist jetzt muss ich das richtig schreiben.
Ja.
Ja, und ich muss ganz kurz nur als Literaturgedanke dazu, fällt mir ein von Erving Goffman, Wir alle spielen Theater.
Genau, der kam mir auch im Kopf.
Ja, genau.
Ja, das ist die Grundlage der Rollentheorie im Endeffekt.
Ja, genau.
Bei diesen Momenten, zum Beispiel im Freibad, ne, da trifft dann deine private Rolle, nämlich als ich möchte gern schwimmen gehen. Thomas geht gern schwimmen.
Auf.
Das tut man üblicherweise in Badehose.
Ja.
So, Badehosen sind häufig nicht langärmlich und auch nicht knöchellang. Und der Herr Brandt möchte aber vielleicht gar nichts darüber erzählen, wie gern er schwimmen geht.
Ja.
Oder vielleicht geht es die anderen auch gar nichts an.
Ich gebe da natürlich zu, also ich bin, du musst eine gewisse Arschigkeit entwickeln, was das angeht. Das Interessante, also jetzt wirklich das Erleben an der Sache ist, weil mir ist das natürlich dann auch schon passiert, ist, das ist halt eigentlich danach keine Diskussion. Weil ja die andere Seite, die Schülerseite, also jetzt beim Freibad, ne, du hattest ja das Beispiel mit dem Fitnessstudio, da kann man ausweichen. Ja? Und beim Freibad ist es halt so, dass alle Teile wissen, okay, ja, das ist jetzt halt so und dann wird das ignoriert und das ist, glaube ich, ganz okay. Mhm. Ne?
Ja, es ist so eine Übereinkunft, ne, dass wenn man sich gegenseitig in diesen Situationen gesehen hat, weil du hast ja auch die private Rolle der Schülerschaft.
Du kannst dir da ja noch andere Sachen vorstellen, ne? Also es gibt
und da sind halt Asymmetrien mit drin, ne? Genauso wie in dem Beispiel von Jennifer ja auch, sind das ja keine sonderlich symmetrisch. Also ich meine, das kommt in der Arbeitswelt eh nicht, also kommt ja häufiger mal vor, dass es halt konkrete Machtasymmetrien gibt. Genau.
Ich meine, man kann sich das ja alles noch schlimmer vorstellen, ne? Man stelle sich irgendwie vor, dass du, was weiß ich, bestimmte Fetische mit deinen Schülerinnen und Schülern auf einmal teilst und die dann halt an entsprechenden Stellen triffst oder so, ja? Oder harmloser auf dem CSD, ja? So und
oder nicht so harmlos, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe.
Oh, ja, bei anonymen Alkoholikern oder so. Ja, ja,
aber es ist so, dann am Ende. Wie heißt denn dieses Gedankenspiel, dieses Paradox, wo es um Kronzeugen und so geht und die Frage danach, wer ist das Gefängnisparadox?
Nee.
Ich weiß aber, was du meinst. Da geht es darum, wer wen zuerst in die Pfanne haut und warum.
Ja, genau. Gefangenenparadox.
Und wann vor allem.
Muss das, glaube ich, sein.
Genau. Das ist dieser Klassiker. Wenn ihr beide den Mund haltet, dann kommt ihr beide frei. Ne? Das ist, meinst du das?
Ja, genau, es ist das Gefangenen-Dilemma, so heißt es wirklich.
Genau.
Ja.
Und ja, natürlich, also das ist das soziale Gefangenen-Dilemma, weil im Endeffekt sind doch alle Beteiligten der Meinung, dass diese Begegnung, ja, for all intents and purposes nicht stattgefunden hat.
Ja.
Also wenn du bei der Selbsthilfegruppe kannst du dann halt auch im Zweifel ausweichen, ne? Also ich glaube, anonyme Alkoholiker zum Beispiel, ist ja tatsächlich dann so, wenn du sagst, Entschuldigung, aber gegenüber der Person bin ich nicht wirklich anonym, ja. Mhm. Dann ist das automatisch. Aber was weiß ich, wenn wir jetzt eher so den nicht ganz so ernsten Beispiel nehmen, ja, aber was weiß ich, so wenn du jetzt im lokalen SM-Club bist, also A ist die Schülerschaft dann wahrscheinlich nicht unbedingt das Ziel, ja, also wenn, dann musst du dir ganz andere Fragen stellen zu deinem Leben. Und B ist das doch eine Situation, wo am Montag an der Arbeit, ja, keiner um die Ecke kommt und sagt, und da haben sie aber lange an dem Kreuz gehangen. Ja, also das passiert doch nicht. Also ist auch wenn du da deinen Chef oder so triffst. Also das sind halt solche Sachen, die funktionieren dann, glaube ich, ganz gut. Ja,
wobei, es muss ja gar nicht mal so was Krasses sein, aber solche Begegnungen führen immer zu Spannung. Und diese Spannung merkt man dann natürlich auch am nächsten Montag in der Kaffeeküche oder im Büro, wenn man zum Beispiel seinen Chef im Freibad getroffen hat oder, keine Ahnung, die Schülerschaft in der Disco oder so. Gerade auch im Metal ein bekanntes Problem.
Ja.
Ach stimmt, wenn es zu sehr kleineres Milieu ist, ne, dann ist einfach die Auswahl nicht so groß.
Und vor allem, wenn die Subkultur nicht nach Alter rausschmeißt, also wenn du nicht aus deiner Subkultur rauswächst, wie es ja bei manchen Subkulturen tatsächlich der Fall ist, und gerade Metal ist ein gutes Beispiel, weil die bleiben einfach und dann prümmelt es sich halt. Aber das sorgt für Spannung, weil natürlich auch wenn alle Beteiligten sich einig sind, dass das niemals passiert ist, ist es halt passiert. Und dann wird's halt komisch.
Ja, wobei, weiß ich nicht, also diese Metal-Sache, ja, also ich glaube, bis auf die Selbsthilfegruppe und diesen ganzen nicht öffentlich, also Sachen, die man nicht wirklich öffentlich machen kann, Bereich, kannst du das ja im Endeffekt noch kommunikativ lösen, ja, also wenn ich meinen Chef irgendwie bei Nightwish treffe, ja, dann ist er so, ach, was ist sie hier? Ja, und dann kannst du ja im Endeffekt, kannst du dich ja im Endeffekt darüber verständigen. Ja, das kann im Endeffekt.
Ja, wobei, auch wenn es nicht so krasse Sachen sind, es bleibt das Zeigen der nicht gewünschten Rolle. Und natürlich möchte ich mich zum, als Beispiel, wenn ich eine Studentin oder ein Student auf einem Konzert treffe, ich möchte mich auf diesem Konzert so verhalten, wie ich mich üblicherweise mit meinen FreundInnen auf Konzerten verhalte. Das wird schon dadurch erschwert, dass jemand da ist, der das aus der anderen Perspektive sieht. Genauso möchte ich aber nicht vielleicht alles aus meiner privaten Rolle mit der anwesenden Person teilen, die ich dann Montag im Büro oder im Institut wiedersehe. Also das Verhalten und die das Unbeschädigtsein der sozialen Rollen muss man da auf jeden Fall mit reinziehen, selbst wenn es vermeintlich harmlose Sachen sind. So eine Beschädigung der sozialen Rolle ist keine Kleinigkeit. Du möchtest auch nicht als Mutter von deinem Chef erwischt werden, wie du im Supermarkt dein Kind zusammenbrüllst.
Ja.
Weil natürlich hält er dich danach für absolut inkompetent und unfähig. Da kannst du überhaupt nichts gegen machen. Der hat dich in deiner Mutterrolle gesehen, der hat dich in deiner Mutterrolle vermeintlich versagen sehen. Natürlich trägt er das Urteil mit ins Büro. Ob du willst oder nicht.
Was ich auch denke, wir hatten es ja noch zwischendurch mit die Frage nach Engagement und der Notwendigkeit von selbigen. Und gerade politisches Engagement hat ja häufig auch eine öffentliche Komponente. Also es passiert einem dann, wenn man Pech hat, schnell, dass man in Ämter gewählt wird, dass man irgendwo öffentlich auftritt, dass man einen Podcast veröffentlicht, den sich prinzipiell jeder anhören kann.
Ja, das ist ein Problem.
Und,
das ist tatsächlich ein Problem.
Das ist riskant. Das sind immer riskante Unterfangen. Und ich weiß nicht, wie das historisch, vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen mit den Entwicklungen, die wir besprochen haben oder auch nicht. Aber ich merke das in meinen eigenen Formen des Engagements, dass es eine Prioritätensetzung ist, eben zu sagen, ja, ich veröffentliche diesen Podcast und das kann gerade auch im akademischen Bereich vielleicht nicht nur gewinnbringend sein, aber es ist mir eben wichtig und ich mache das. Aber man macht sich angreifbar, man ist eben, man steht in der Öffentlichkeit und damit muss man umgehen.
Ja, exakt. Ja, geht mir mit zum Beispiel Twitch ganz krass so. Also Podcast, mittlerweile ändert sich da ein bisschen was, das ist mittlerweile auch im akademischen Feld anerkannter. Aber dass ich vorm Rechner sitze und Horrorspiele spiele, ist nun mal eine ganz andere Geschichte.
Mhm.
Ja, das, also ich habe ja hier noch den Bonus, dass ich mein Podcast als Unterrichtsmittel benutze.
Mhm.
Ja, also dass ich dann halt hingehe und diese Politikunterricht ist ja so ein bisschen semi-privates Geratsche auch mit Holgi dann immer, ne? Also ist ja auch so ein bisschen Trivia immer mit dabei. Ja, das ist dann halt so eine Sache, ja, ich glaube, ich habe da ganz viel Arschigkeit. Ja. Gut, haben wir noch was?
Na. Ich glaube, wir sind Land auf, Land ab. Wir sind historisch Land auf, Land ab. Milieumäßig.
Land auf, Land ab. Ja.
Es war ein Ritt.
Ja, wir haben jetzt allen das Freibadbild in den Kopf gesetzt.
Und mich in der Sauna, toll, super, das war klug von mir.
Das ist bestimmt ein Dampfbad gewesen und man hat nichts gesehen.
Genau, man sieht eigentlich gar nichts.
Genau. So. Ja. Ja. Haben wir eine Aufgabe?
Weiß nicht. Hammer.
Wie trennt ihr
dein Job
und Arbeit?
Ja, irgendwie so, also vielleicht so darüber zu reflektieren, wie viel Freizeit man eigentlich hat und wie viel von der vermeintlichen Freizeit dann doch wieder Arbeit ist, ne? Und was ihr als Arbeit empfindet und was ihr nicht als Arbeit empfindet, weil zum Beispiel mein Ehrenamt empfinde ich ja, und das wissen wir seit der Ehrenamtsfolge, nicht als Arbeit, obwohl es Arbeit ist. Also es wirkt auch wie Arbeit auf mich manchmal, also so körperlich und so. Ja. Aber trotzdem ist es keine. Ja. Ach so, und dass man natürlich darauf aufpasst, dass man auch Freizeit tatsächlich als Freizeit nutzt. Ja.
Ich will jetzt keinen Queer Eye spoilern, aber wenn ihr die neueste Staffel Queer Eye guckt, da gibt's ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man denkt, bloß weil die Freunde auch da sind, wo man arbeitet, bräuchte man keine Freizeit mehr.
Ich habe das ja auch schon gesehen. Ich habe das auch schon gesehen. Es gibt dann immer von Karamo diesen total unauffälligen sozialpädagogischen Holzhammer-Ansatz.
Yep.
Den verfolgt also, er ja auch nur selten.
Ja, also ja. An der Stelle, wie können wir das super ausklingen lassen? Jennifer, aktuelle Staffel geguckt?
Ja, ich bin durch, aber Christoph nicht. Ja, nicht spoilern.
Lass uns Spoiler nicht schlimm.
Ich spoiler nicht. Hast du Japan geguckt?
Ja.
Ja. Aktuelle Staffel, wie viel Kleenex?
Ging eigentlich.
Ging, ne?
Ging.
Ja. Also ich gucke das ja immer in der Küche und das ist total praktisch, weil da steht Küchenrolle. Ja.
Ich denke mir, gerade wenn es Männer sind, ganz oft so, oh Gott, echt?
Oh ja, also.
Komm Junge, also räum deine scheiß Küche auf. Koch dir was, ist nicht so schwer.
Lern kochen, denke ich auch sehr häufig.
Wenn ich das gucke. Also wirklich, das, was mich da am meisten schockiert, sind unbedarfte Dudes im mittleren Alter. Und ich denke mir immer so, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder ist das nur eine Funktion von 20 Jahre lang als Mann alleine wohnen? Ja?
Oh, man kann auch als Mann alleine wohnen und komplett verwahrlosen. Das geht hervorragend.
Ja, anscheinend. Aber dann kommen, also vielleicht sollte ich mal verwahrlosen. Dann
kommen fünf schwule Männer zu dir.
Kommen fünf schwule Männer vorbei. Wobei, ganz ehrlich, ich möchte mich nicht mit Tan France über meinen Kleiderschrank unterhalten wollen.
Ja, wir wollen ja auch, dass er nicht irgendwie...
dein Hemd reinzustecken.
Aber nur vorne.
Nur vorne. French Tuck ja, und dann geht das
an.
I really like this medieval that really does something for you. But how about something more sophisticated? Yeah?
More fly.
Okay. Mit dem Gedanken im Kopf lassen wir das Publikum alleine. Wünschen euch alle einen schönen Monat. Haltet die Ohren steif, genießt eure Freizeit. Ja, dann tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.